Ich glaube, wenn wir mit Kindern einfach im Gespräch bleiben und immer wieder betonen, dass die Menschheit so vielfältig ist, ja, dann machen wir schon ganz schön viel richtig.
Herausforderung Familie, ein Podcast von der Abteilung Kind, Jugend, Familie, Stadt Luzern. Das Familienleben ist eine Herausforderung. Jedes Alter bringt seine eigenen Themen mit sich. In diesem Podcast erklären Fachpersonen, wieso gewisse Situationen passieren. Und was hilft, damit Eltern und Bezugspersonen auch dann einen kühlen Kopf bewahren können.
Ein gutes Körpergefühl, das wollen wir doch alle unseren Kindern mitgeben. Aber ehrlich, wer hat das von klein auf selber immer gehabt? Darum ist heute Anja Meinetberger da. Sie hat Inputs, wie wir unsere Kinder stärken können. Willkommen, Anja.
Hallo.
Du bist Sozialarbeiterin und Leiterin von der Jugend- und Familienberatung Contact in der Stadt Luzern. Ich bin Carla Keller. Ich bin Podcasterin, wohne auch in der Stadt Luzern. Und stelle mir die Fragen selber, gerade auch noch mit einem Mädchen und einem Bub. Und dann auch so, wie man verschieden mit dem Körper umgeht. Apropos mein Körper, hast du lieber Rock oder Hose?
Ah, es kommt aufs Wetter drauf an, würde ich sagen.
Was findest du Vor- oder Nachteil, je nach Wetter?
Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit habe zu wählen und dass ich zum Beispiel im Sommer einen Rock anhaben kann. Ja, mag ich einfach gern. Und bin aber auch froh und dankbar, dass ich Hosen anhaben darf. Meine Großmutter hat immer erzählt, sie durfte keine anhaben. Das hätte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können. Beim Velofahren ist es schon praktisch mit einer Hose.
Wo wir das letzte Mal zusammen geredet haben, hast du einen schönen Satz gesagt. Nämlich, der Körper ist das, was am meisten Wahrheit beinhaltet. Jetzt höre ich schon Stimmen, die sagen, das ist aber ein bisschen gespürig, der Körper ist doch einfach der Körper. Wieso hast du diese Aussage gemacht?
Ich glaube, ich bin da so drauf gekommen, dass eben so die Babys oder die Säuglinge, die noch nicht sprechen können, ja eigentlich alles über den Körper ausdrücken. Und wir sagen zwar, dass die auf uns angewiesen sind, weil sie sind ja wenig überlebensfähig. Und gleichzeitig haben sie eigentlich alles angelegt in sich, nämlich sie können uns signalisieren, was sie brauchen, damit wir ihnen helfen, dass sie überleben. Das heißt, die sind eigentlich schon ganz schön vollkommen. Frage ist einfach, ob wir auf ihre Körpersignale richtig reagieren und ob wir ja wahrnehmen, was sie uns sagen wollen. Also von daher ist es eigentlich eindrücklich zu beobachten, was kleine Babys schon mit ihrem Körper uns mitteilen können. Ja, und ich glaube, schwierig ist einfach, dass wir nach und nach oft verlernen, auf unseren Körper zu hören. Und je älter wir werden, also ich meine jetzt vor allen Dingen Jugendliche, oder die kommen in eine große Unsicherheit. Und oft ist es dann erst wieder im jungen Erwachsenenalter, wo wir merken, so, oh, doch, der Körper, der sagt uns viel und der begleitet uns, bis wir sterben. Also ich denke, auch wenn man alt wird, hat man viel damit zu tun, hinzuhören und hinzufühlen, was der Körper uns sagen will. Von daher, ja, ich finde es eigentlich ein Wunderwerk.
Wie können wir denn aus Eltern das Kind beibringen, auf ihren Körper zu hören, dass sie das eben nicht verlernen?
Ja, da gäbe es jetzt ganz viele Tipps und gleichzeitig merke ich so, eigentlich können wir nur selber auf uns gut Acht geben und das Vorbild sein. Also ich glaube, wenn wir als Eltern bewusst sind, was der Körper mit uns macht oder was der Körper uns sagt, dann lernen die Kinder einfach dadurch, dass sie sehen, wie wir unterwegs sind. Und das sind wie so Kleinigkeiten, also einfach das Referat dem Kind halten und sagen, ja, du musst auf deinen Körper Acht geben. Ja, funktioniert wahrscheinlich genauso gut, wie wenn wir einem Jugendlichen sagen, dass er gesund essen soll und viel schlafen soll, oder? Das geht auf dem einen Ohr rein und auf dem anderen raus. Aber ich stelle mir wie so vor, wenn wir sitzen irgendwie da und scrollen in unserem Handy und machen und machen und plötzlich merken wir so, oh Gott, ich bin schon total müde, meine Augen brennen. Und dass wir das dann nicht einfach so aus Peinlichkeit verdecken, sondern dass wir dann einfach vielleicht finden so, boah, jetzt hat es mich voll reingezogen und oh, ich spüre, mein Nacken ist ganz verspannt, meine Augen brennen. Hey, jetzt bin ich schon wieder 2 Stunden an dem Teil gesessen, ich habe es gar nicht gemerkt. Meine Güte, ich habe Hunger. Oh Gott, ich habe vergessen, aufs Klo zu gehen. Also dort wie einfach Wahrheit nach außen zu tragen, ich glaube, das ist das, wo für Kinder und Jugendliche am eindrücklichsten ist.
Und man sollte ja selber einfach als Vorbild sein, dass man seinen Körper ja toll findet, so wie er ist, dass man entspannt damit ist, was halt nicht immer so einfach ist.
Ja, klar. Also ich glaube, wir alle sind immer wieder damit konfrontiert, dass wir Sachen an uns gut finden oder nicht toll finden, dass wir uns verunsichern lassen von, weiß doch auch nicht, es kann die beste Freundin sein, die plötzlich mit dem Joggen anfängt und man selber denkt sich, oh, müsste ich irgendwie auch und was ist mit mir los, warum mache ich das nicht? Das gehört wie zu unserem Menschsein dazu. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dort ehrlich sind und dass wir weder in die eine Richtung übertreiben noch in die andere. Also einfach nur behaupten, uns geht super toll die ganze Zeit. Wir finden uns mega super und alles ist toll und du bist so hübsch und so. Ist auch nicht die richtige Art, sondern es geht wie drum, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Und das, was mich eigentlich so beschäftigt, ist, dass wir ganz viel wissen, wie man von außen auf den Körper schaut. Weil das ist das, wo wir permanent damit konfrontiert werden. Also wir sehen Bilder, wir reagieren auf die, uns wird gezeigt, wie die Welt zu funktionieren hat. Aber alles ist der Blick von außen. Und wer kümmert sich um den Blick von innen? Also die Frage, wie geht's mir eigentlich? Wie fühlst du dich? Die Frage wird verdammt selten gestellt. Und das ist was, wo wir als Eltern, glaube ich, machen können. Dass wir nämlich schon bei kleinen Kindern fragen, ja, wie fühlst du dich eigentlich? Wie geht's dir? Was magst du an dir? Wo fühlst du dich komisch? Wie geht's dir denn heute im Vergleich zu gestern? Wie fühlst du dich nach dem Sport? Wie fühlst du dich nach einem Serienmarathon? Einfach dort im Kontakt bleiben und Sprache zu finden oder Wörter zu finden für das Innenleben.
Ja, das Spannende passt auch gerade zu der Episode von Herausforderung Familie zum Medienkonsum, dass man ja auch wie nach dem Fernsehen schauen kann, fragen, hey, wie fühlst du dich, um so ins Innenleben zu gehen? Und das ist ja auch die Bewertung ja auch von außen, zum Beispiel dann die Situationen im Bus, wo das Kind ganz laut ruft, der Mann, der hat eine mega grosse Nase. Mhm. Wie kommen aus älteren Kindern begleiten, um das wie nicht wert, aber ja, wir sehen auch, der hat eine grosse Nase.
Ja, ich finde das eine große Herausforderung, gerade wenn es so denn in einem Bus passiert, oder? Weil dort sind wir alle anderen Blicken ausgesetzt und können oft gar nicht so reagieren, wie wir intuitiv reagieren würden. Und
meistens passieren so Sachen im Bus.
Genau, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind sagt das bei mir daheim am Esstisch, oder sagt, ich habe im Bus einen gesehen, der hatte eine riesen Nase, dann bin ich völlig frei und kann sagen, ja, das kann sein, wir haben unterschiedliche Nasen, die eine ist groß, die andere ist klein. Nase ist jetzt noch was Einfaches, aber Kinder sagen auch, ja, die Frau ist total dick oder der Mann hat Nasenhaare oder die, weiß auch nicht, irgendwie, die kommentieren auch stinkende Menschen, die kommentieren eigentlich alles, weil sie nehmen die Umwelt mit all ihren Sinnen wahr. Und in einem geschützten Rahmen können wir dort sagen, ja, fandest du das vielleicht unangenehm? Hat dir das Angst bereitet? Fandest du das für dich, hat es ein komisches Gefühl ausgelöst? Weil jemand vielleicht wirklich stark gerochen hat, gestunken hat. Aber im Bus, das dann zu kommentieren, ist verdammt schwierig, oder? Weil wir wollen ja auch wie die andere Person nicht beschämen. Wir wollen, dass unser Kind anständig ist, dass es respektvoll ist, dass es niemanden verletzt. Und ich glaube, dass solche Situationen passieren und es hilft, wenn man sich vorher dort irgendwann in einem ruhigen Moment überlegt, wie man in Zukunft auf solche Situationen reagiert. Weil ich glaube, dass wir selber dort in so einen inneren Stress kommen, dass wir nicht die perfekte Antwort parat haben.
Und was war denn so eine, vielleicht nicht perfekte, aber eine gute Antwort?
Ich glaube, gut ist, wenn man es versachlicht. Also wenn man wie sagt, so ja, das hast du gut beobachtet. Das ist einfach nur wie eine Videoaufnahme. Ja, das hast du gut beobachtet. Das ist so.
Das ist ein Fakt.
Genau. Ja. Mhm. Und dann kann man auch sagen, so vielleicht hilft es, wenn man dann auch dem Kind sagt, schau, ist vielleicht gut, wenn du das nicht so laut sagst, weil vielleicht wird der Mann dann traurig, wenn er über diese Nase so laut im Bus kommentiert wird oder wenn da ein Kommentar fällt. Das ist ja dann wie die Vorbereitung für später, dass das Kind auch später dann nicht andere kommentiert und dadurch abwertend kommentiert. Aber ich glaube, das Kind meint die Sachen nicht böse. Also das Kind sagt auch einfach, oh, die Frau ist alt. Ja, die Frau ist alt, und die kann vielleicht erst 40 sein. Das Kind empfindet diese Frau als alt, weil im Vergleich zu sich selber ist die Person alt. Die hat noch gar keine Wertung drin. Das sind oft wir Erwachsenen, wo eine Bewertung hineinbringen. Aber das trifft wie im Bus aufeinander. Also unseres Erwachsenes bewerten und das völlig Freie vom Kind.
Und auch mit dem Bewerten, es gibt ja viel dann auch, dass gerade also Mädchen und ich ein Bild gesehen von einem anderen Mädchen und die ist so blond und so dünn und hat natürlich eine mega Taille. Und aus Älteren denke ich mir dann so, ja, das ist so stereotypisch.
Ja.
Ich finde das blöd, ich will nicht so Stereotypen denken. Wie dann auch einfach so in Dialog gehen und über das reden? Oder was kannst du gerade so für konkrete Input geben?
Also ich glaube, das sind wir alle. Wir haben alle unsere Schönheitsideale und finden etwas schöner als etwas anderes. Das ist völlig okay. Also ich meine, sagt ja niemand, dass wir nicht Blumen unterschiedlich bewerten dürfen, oder? Also mir gefällt vielleicht eine Sonnenblume und dir gefällt eine Rose, ja? Das sind einfach unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, auch dort einfach wie zu sagen, es gibt eine Vielfalt und jeder empfindet persönlich unterschiedliche Dinge als schön. Und jeder soll auch selber die Sachen schön oder nicht schön finden dürfen. Und schwierig wird es ja nur, wenn wir denn wie anderen sagen, sie sind falsch, weil sie sich so zeigen, wie sie sich zeigen. Das ist das, was es denn schwierig macht. Und ich glaube, wenn wir mit Kindern einfach im Gespräch bleiben und immer wieder betonen, dass die Menschheit so vielfältig ist, ja, dann machen wir schon ganz schön viel richtig.
Mhm. Du hast vor Pubertät schon erwähnt, dort kommt dann noch die Hormonumstellung zu dem Körper, wer bin ich überhaupt? Aus deiner Erfahrung, was hilft aus Eltern, die Kinder auf dem Weg zu unterstützen?
Ich habe mal ganz konkret von einer 14-Jährigen, die hat, wie gesagt, was ihr geholfen hat, ist, dass ihre Eltern schon relativ früh gesagt haben, dass der Körper sich immer wieder verändert und dass der Körper, ja, dass man nur einen kleinen Teil beeinflussen kann, dass das meiste einfach passiert, dass man auch nicht bestimmen kann, wann es passiert. Und sie hat gesagt, das hat ihr ganz viel Angst genommen. Und sie hat dann gesagt, so, wo dann diese körperlichen Veränderungen passiert sind, hat sie wie gemerkt, aha, jetzt ist es soweit. Und es hört aber nicht einfach auf, es ist nicht, fängt jetzt an und morgen hört es auf, sondern es passiert und es passiert in Schüben. Und das hat ihr zum Beispiel sehr geholfen. Sie hat wie so beschrieben, dass dieses eben nicht wissen, was passiert, dass das, also die Angst, dass da jetzt was passiert und man weiß nicht, was es ist. Also es ist wie ein Übergang. Es ist, man ist nicht mehr Kind, man ist aber auch noch nicht erwachsen und es dauert ganz schön lang. Mhm. Also diese Phase der körperlichen Veränderung dauert ganz schön lang. Und wir haben manchmal das Bild, dass das dann irgendwann abgeschlossen ist, aber das stimmt gar nicht. Meine, natürlich ist die körperliche Veränderung irgendwann mal erstmal abgeschlossen, aber dann geht es ja schon wieder weiter. Dann werden wir junge Erwachsene, dann werden wir Erwachsene und dann werden wir schon wieder älter und irgendwann werden wir alt. Also der Körper, der bewegt sich die ganze Zeit.
Was mir auch viel liest, ist über Geschlechtsidentität. Wie kann man da Kinder begleiten, wenn so, aber heutzutage Mädchen, Bub, was ist man, was spürt man?
Ja, ich glaube, da, das ist interessant, dass wir ja dort jetzt wie über eine Vielfalt sprechen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Also wir meine ich jetzt meine Generation, oder? Und da, ich nehme dort wahr, dass Jugendlichen sind dort teilweise viel, viel offener, weil sie einfach merken, man darf plötzlich in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten denken. Und ich nehme oft wahr, dass die Eltern dort in eine große Überforderung kommen. Also auch, weil sie wie Angst haben, ja, aber wenn man jetzt über so viele Sachen reden darf, also jetzt ist man plötzlich nicht mehr nur Mädchen und Junge, sondern man ist irgendwie noch anderes und das kenne ich selber nicht. Und dann fühlt man sich so unsicher und man kann sie dadurch auch nicht begleiten, weil man denkt, ja, ich kenne mich da nicht aus. Und dort sich zu entspannen und zu sagen, man muss gar nicht alles wissen. Weil das, was wir wissen, ist, Unsicherheiten gibt es im Leben die ganze Zeit. Das kennen wir. Und ob das jetzt eine Unsicherheit bezüglich Geschlechteridentität ist oder sexueller Orientierung oder Zugehörigkeit politisch oder was auch immer, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Eine Unsicherheit ist einfach eine Unsicherheit und man ist auf der Suche. Und wenn wir als Eltern wie mit der Einstellung rangehen, dann können wir einfach Fragen stellen. Dann können wir sagen, ja, was weißt du darüber? Wo bist du am Suchen? Was kommt dir denn in Sinn? Über was denkst du nach, wo ich vielleicht gar nicht kenne? Und dann können uns unsere Kinder und Jugendliche Sachen erzählen, von denen wir keine Ahnung haben. Und nur indem, dass sie drüber sprechen, manifestiert sich ja nicht etwas, sondern es zeigt einfach die Möglichkeiten. Und ich glaube, Menschen, die sowieso in ihrem Körper sich wirklich nicht wohlfühlen und merken, sie, also, sie sind also sie haben irgendwas Geschlecht, sind so geboren, aber sie fühlen sich nicht zugehörig, das geht nicht weg. Aber das kommt auch nicht einfach dadurch, dass wir drüber sprechen, sondern die bekommen einfach plötzlich eine Idee, wo sie forschen dürfen oder wo sie suchen können, wo sie vielleicht vor vielen Jahren überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, drüber nachzudenken. Also dort als Eltern irgendwie zu sagen, nur weil wir über etwas sprechen, heißt das nicht, dass wir Kinder und Jugendliche einfach dorthin stoßen und sie werden dann zu etwas, wo sie sonst nie geworden wären. Ich glaube, das können wir einfach loslassen.
In der Stadt Luzern gibt es Kampagne «Schau hin» im Bus auch, dort, wo man die Leute kommentieren, oder auch bei Bushaltestellen gibt es ganz viele Plakate, die aufgehängt sind. Das ist ein Meldetool zum Melden, wenn man sich belästigt fühlt. Das sind jetzt also die ersten Zahlen dazu rausgekommen. Was sieht man da?
Also man sieht, dass vor allen Dingen die melden, sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 25. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, die Zahl war ungefähr 43%. Und in der Bevölkerung sind es ja nur ein Viertel, also von daher eine hohe Anzahl. Jetzt kann man entweder sagen, ja gut, das sind halt die, die schnell so ein Meldetool bedienen können. Es kann aber wirklich auch ein Hinweis sein, dass besonders diese Gruppe betroffen ist. Von den Zahlen her ist es einfach spannend, es wird genutzt, oder? Also das heißt, es ist Bedürfnis, Kommentare, Belästigungen zu melden, ohne dass es ja dann eine Konsequenz hat, aber man möchte wie sichtbar machen. Und dort sind vor allen Dingen junge Frauen, die eben einfach so Kommentare beschreiben, mit denen sie sich eben nicht wohlfühlen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt so eine Situation anschauen würde, man würde dann eben, man befragt diese junge Frau, die sagt, ja, mein Körper, mein Aussehen wurde kommentiert. Sie hat das als negativ empfunden und die Person, die diesen Kommentar gemacht hat, würde sagen, hey, es war doch nur ein Spaß, es war sogar vielleicht ein Kompliment. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend zu realisieren, dass wenn wir etwas kommentieren, selbst wenn wir eine gute Absicht dahinter haben, heißt das überhaupt nicht, dass es bei der anderen Person so ankommt. Und wenn wir das jetzt wieder mit nach Hause nehmen, dann glaube ich, ist das ein guter Hinweis für uns als Eltern, dass uns auch bewusst wird, wenn wir kommentieren auch permanent. Ja? Wir kommentieren ständig und dass wir dort einfach auch immer wieder überlegen und nachfragen, wie ist es denn angekommen? Also wenn ich jetzt halt irgendwie sage, so hey, wow, du siehst heute wieder total toll aus, dann kann das vielleicht in dem Moment so wirken, wow, das ist toll. Und im nächsten Moment kann man sagen, okay, sah ich gestern vielleicht ganz schlecht aus? Oder sehe ich sonst immer voll, ganz doof aus? Wir wissen es nicht. Ja. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sprechen dürfen und dass wir nicht mehr kommentieren dürfen. Aber es lohnt sich doch ab und zu auch mal nachzufragen, hey, wie ist eigentlich angekommen? Und das können wir in der Familie, im öffentlichen Raum ist das schwierig. Also wer hat den Mut, dann hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, hast du mich jetzt gerade beleidigt oder wolltest du mir ein Kompliment machen? Das ist schwierig, das sind fremde Menschen, ja.
Allgemein bei deinen Beratungsgesprächen, bei der Jugend- und Familienberatung, Contact, was sind so Themen, die immer wieder kommen, wo du jetzt ein paar Inputs gerade mitgeben kannst?
Ja, in der Jugend- und Familienberatung kommen zum Thema Körper dann natürlich eher auch dann die extremeren Sachen. Also das sind dann natürlich Eltern, die besorgt sind, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Töchter irgendwie eine Essstörung entwickelt haben oder sich selbst verletzen. Das kann sein, bei Jungs ist dann mehr so, dass sie wahnsinnig viel Sport treiben oder eben ins Fitnessstudio gehen oder vielleicht dann eben mit der Ernährung sehr proteinlastig unterwegs sind. Also in der Jugend- und Familienberatung kann man ja wie zu allen Themen kommen und da ist der Körper gehört wieder zu. Und das spielt letztendlich nicht die Rolle, ob wir als Eltern kommen, weil wir sagen, hey, ich spüre immer so eine Wut, wenn mein Kind ausflippt. Oder? Das ist genau das Körperthema, wie ich mache mir Sorgen um meine Jugendliche, weil ich habe Angst, dass sie vielleicht irgendeine Essstörung entwickelt hat. Also das heißt, man kann wie mit allem zu uns kommen. Man kann auch kommen zum Thema Sexualität, oder wenn man nicht weiß, wie soll ich mein Kind, meinen Jugendlichen begleiten in dem Thema? Wir haben aber auch Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst von sich aus kommen, weil sie sagen, sie sind sich unsicher bezüglich ihrer sexuellen Orientierung oder bezüglich ihrer Körperidentität. Also es spielt wie gar keine Rolle. Es muss einfach mit einem selber zu tun haben und es muss sich auf Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 25 beziehen.
Jetzt haben wir darüber geredet, beim Körper geht es ja um die Identität. Wer bin ich? Wie bin ich? Also der Druck auch von außen. Es gibt ja allgemein im Leben viel Druck, Erwartungen, wo man sich selber fragt. Darum als Abschluss, wie bewahrst du einen kühlen Kopf, wenn es ganz viel Druck und Erwartungen um dich herum gibt?
Letztendlich habe ich gemerkt, dass das Einzige, was mir hilft, ist, dass ich mir erlaube, zwischendrin Pausen zu machen und innezuhalten, weil ich bin jemand, wo sehr aktiv ist und ich bekomme auch viel Energie vom Machen. Und wenn ich einfach nur mache und renne, dann verliere ich wie manchmal den Bezug zu mir selber und zu meinem Körper. Und dann muss ich muss wirklich einfach innehalten. Und das ist nicht lang, das sind einfach, ist eine Minute zum wieder runterkommen und irgendwie wirklich zu spüren, was ich brauche. Weil auch mir passiert es immer wieder, dass ich dann merke, ich habe eigentlich Hunger, ich bin müde, ich bin angespannt, bin aber so im Flow und würde am liebsten einfach weitermachen und merke so, naja, das ist auf Dauer, ist das für mich sehr heikel und gefährlich. Habe aber lang gebraucht, um das rauszufinden. Und das Spannende ist, dass zum Beispiel meine 5-jährige Tochter das mit mir gemeinsam inzwischen gut kann. Also sie kommt dann neben mich und setzt sich hin und sagt, gell, wir machen jetzt Pause. Und das sind eigentlich sehr schöne Momente, wo ich dann wie merke, aha, die ist irgendwie viel mehr bei sich. Die kann viel mehr einfach nur sein und sich anleiten lassen. Es braucht gar keine vielen Worte.
Danke, Anja, bist du da gewesen. Das nächste Mal geht es bei Herausforderung Familie um Trennungen. Auch ein Thema, wo man damit zu der Jugend- und Familienberatung Kontakt zu euch kann kommen. Es gibt Inputs, wie man schafft, aus Eltern ein Team zu bleiben. Die Episode erscheint wieder am Mittwoch in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast 2 anderen Leuten schickt, damit sie merken, es ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das.
Herausforderung Familie. Das ist der Podcast von der Abteilung Kind, Jugend, Familie von der Stadt Luzern. Moderiert von mir, der Carla Keller. Egal, ob bei kleinen oder grossen Herausforderungen rund ums Thema Kind, Jugend, Familie, melden Sie sich bei unserer Fachstelle. Mehr Infos gibt es in den Shownotes oder direkt unter kjf.stadtluzern.ch.